Kommt der nächste Bundeskanzler aus Bayern? Diese Frage können wir so früh im Rennen natürlich noch nicht beantworten. Aber ein bayerischer Kanzlerkandidat liegt gerade ziemlich im Bereich des Möglichen, denn Markus Söder will es doch nochmal versuchen.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Ministerpräsident versucht, Bundeskanzler zu werden. Das war in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik eigentlich fast immer so.
Ob der bayerische Ministerpräsident Chancen gegen den CDU-Chef Friedrich Merz hat, darüber spreche ich gleich mit dem Chef der Politikredaktion Michael Stifter. Außerdem, auf dem Sheridan-Areal sollen 3 selbstverwaltete Häuser entstehen. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Montag, den 16. September, mit mir, Lena Bammert. Augsburg will den Katastrophenschutz verstärken, vor allem nach den Erfahrungen mit dem Hochwasser, das die Region im Juni in Ausnahmezustand versetzte. Die Herausforderungen hätten sich angesichts von mehr Extremwetter und geopolitischen Veränderungen geändert, so Ordnungsreferent Frank Pinsch von der CSU. Die Lösung soll ein Bevölkerungsschutzzentrum sein, das bei der Feuerwehr angesiedelt ist. Hier sollen alle Fäden zusammenlaufen, um in Ausnahmesituationen noch schlagkräftiger zu sein als bislang. Die Planungen dafür sind angelaufen. Die Zentrale des Bevölkerungsschutzzentrums soll in der Hauptfeuerwache in der Berliner Allee unterkommen. Neben der Feuerwehr, der Polizei, dem THW und Hilfsorganisationen müssten künftig wohl auch niedergelassene Ärzte in die Konzepte einbezogen und ein noch engerer Kontakt zur kritischen Infrastruktur geknüpft werden. Ein Arbeitskreis plane bereits, 2026 oder 2027, so Pinsch, könnte das Zentrum an den Start gehen. Auf dem Sheridan-Areal soll alles ein bisschen anders laufen als sonst so auf dem Mietmarkt. Zumindest am westlichen Rand des Geländes. Denn dort sollen 3 Häuser von Sherlow entstehen. Die Bauinitiative möchte einen gemeinschaftlichen Gegenentwurf zum privatwirtschaftlichen Wohnungsbau stellen. Das Konzept sieht eine dauerhaft gleichbleibende Miete von 14 Euro pro Quadratmeter vor. Für einen Neubau in Augsburg ist das die unterste Grenze laut Mietspiegel. In den 3 parallel zur Straße entstehenden Gebäuden werden 22 Wohnungen mit 1800 Quadratmeter Nutzfläche für insgesamt 60 Personen errichtet. 80% der Einheiten sind geförderte Wohnungen, ein Viertel von ihnen sind für Menschen mit Fluchthintergrund reserviert. Alle Wohnungen sind bereits vergeben. Die Tiefgarage soll nicht nur für Autos herhalten, Werkstätten, Partykeller und Musikübungsräume sind bereits im Gespräch. Die Häuser werden barrierefrei, Solarpanels kommen aufs Dach und geheizt werden wird übers Fernwärmenetz. Möglich ist das Ganze über sogenannte Direktkreditgeber, die Sherlow Homes den nötigen Eigenkapitalanteil geben, den die GmbH braucht, um weitere Bankdarlehen und Förderungen zu bekommen. Diese ermöglichen den Mietern einzuziehen, ohne dass sie eigenes Kapital haben oder vorstrecken müssen. Die Rückzahlungen erfolgen mit Beginn der Mietzahlungen. Die GmbH ist Mitglied des Mietshäuser-Syndikats. Diese Beteiligungsgesellschaft wurde 1983 in Freiburg gegründet und begleitet inzwischen bundesweit 193 solcher Direktkreditvorhaben wie das auf dem Sheridan-Gelände. Beim Wetter läuft es wie immer, es lässt sich nicht selbst verwalten, sondern macht, was es will. Heute heißt das regnen, regnen, regnen. Und zwar den ganzen Tag und wahrscheinlich auch die ganze Nacht durch. Die Temperaturen liegen in Augsburg zwischen 8 und 11 Grad. Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Macht es CDU-Chef Friedrich Merz oder kommt der Kandidat am Ende doch aus Bayern und heißt Markus Söder? Über die Kanzlerfrage und den ganzen Wahnsinn drumherum spreche ich jetzt mit dem Leiter der Politikredaktion, Michael Stifter. Hallo Michael.
Guten Morgen.
Die Entscheidung sollte ja eigentlich schon längst gefallen sein, dann wollte man die Wahlen im Osten noch abwarten. Da sind jetzt 2 von 3 auch schon vorbei. Eine Antwort gibt es immer noch nicht. Wann kann denn mit einer Entscheidung gerechnet werden?
Die Union hat schon ein bisschen auf Zeit gespielt, das muss man sagen. Das hat sich aber auch ausgezahlt, denn so konnte im Sommer ganz Deutschland sich mit dem Streit in der Ampel beschäftigen und keiner hat sich mit der Kanzlerkandidatur der Union beschäftigt. Aber ja, Sie haben gesagt, nach den Wahlen in Ostdeutschland soll die Entscheidung fallen. Die letzte von diesen 3 Wahlen ist jetzt am kommenden Sonntag in Brandenburg. Und danach werden Friedrich Merz und Markus Söder irgendwie in die Gänge kommen müssen. Die müssen sich untereinander absprechen. Sie haben immer gesagt, sie werden dann ein Gespräch suchen und gemeinsam entscheiden, wer von beiden ins Rennen geht.
Was spricht denn von Seiten der Union jetzt gesehen für Söder und was würde für Merz sprechen?
Für Merz spricht grundsätzlich mal, dass er als Chef der CDU den größeren Laden hinter sich hat. Die CDU ist die größere der beiden Unionsparteien und hat da eigentlich immer das Vorrecht, einen Vorschlag zu machen. Und so ist es auch in diesem Fall. In der Vergangenheit muss man aber sagen, hat die CDU eigentlich immer nur dann den Bayern, also der CSU, den Vortritt gelassen, wenn sie das Gefühl hatte, die Wahl ist eh kaum zu gewinnen oder wenn sie gerade einen schwachen Chef hatte, der keine großen Ambitionen selber hatte oder sich keine Chancen ausgerechnet hat, bei einer Wahl überhaupt zu gewinnen. Dieses Mal ist es anders, denn Friedrich Merz ist fest im Sattel und er will unbedingt Kanzlerkandidat werden. Für Markus Söder wiederum spricht, dass er anders als Merz jede Menge Regierungserfahrung hat. Friedrich Merz hat ja noch nie ein politisches Amt gehabt. Er war auch sehr lang raus aus der Politik, bevor er wieder als CDU-Chef aufgetaucht ist. Außerdem hat Markus Söder schon Wahlen gewonnen. Nicht gerade furiose Wahlsiege, aber er hat Wahlen gewonnen. Und der entscheidende Punkt aus Sicht derer, die Söder für den Besseren halten, ist, dass er in Umfragen bei den Wählerinnen und Wählern deutlich besser ankommt als Friedrich Merz.
Es kommt ja jetzt so ein bisschen Déjà-vu fast schon auf, denn wir hatten so eine ähnliche Situation ja schon vor ein paar Jahren. Da wollte Söder ja 2021 schon mal Kanzlerkandidat werden, scheiterte dann aber an Armin Laschet. Danach hieß es von Söder eigentlich ganz klar, für ihn sei die Sache erledigt. Jetzt will er doch wieder. Warum ist das so?
Ich glaube, im ersten Moment war Markus Söder sehr frustriert damals. Er war auch ein bisschen beleidigt, denn damals war die Situation noch eindeutiger. Also die Bevölkerung war klar für einen Kanzlerkandidaten Söder, aber die CDU hat damals Armin Laschet durchgesetzt. Söder war da kein besonders guter Verlierer dann im Nachhinein, was Laschet im Wahlkampf geschadet hat. Er hat die Wahl ja dann auch verloren und das Kanzleramt ging an die SPD, an Olaf Scholz. Und in den Jahren danach ist bei Söder aus diesem Frust, aus diesem Beleidigtsein eher so ein Hadern geworden damit, dass er um seine ganz große Chance gebracht worden ist, weil er natürlich davon überzeugt war, er hätte die Wahl gegen Olaf Scholz gewonnen. Und das hat in ihm gearbeitet, arbeitet bis heute in ihm. Und weil Friedrich Merz, ich habe es erwähnt, in Umfragen eben notorisch unpopulär ist, weil es nicht so ist, dass ganz Deutschland sagt, ja, wir wollen diesen Kanzler, wittert Söder jetzt eben seine zweite Chance.
Falls er diese zweite Chance jetzt wieder nicht wirklich verwandeln kann, wenn es jetzt wieder nicht klappt, glaubst du, dass er dann weiterhin nur ein schlechter Verlierer sein wird oder würde ihn das auch schwächen für Bayern?
Also es würde ihm sicherlich erstmal wieder zusetzen. Er war, du hast es erwähnt, lange in der Defensive, er hat gesagt, das probiere ich einmal und nie wieder. Er wollte eigentlich das keinen Anlauf mehr machen. Jetzt sagt er aber immer wieder, er steht bereit, er würde es tun, er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn man ihn fragt. Wenn er jetzt wieder nicht gefragt wird, wenn die CDU ihn jetzt wieder abperlen lässt, dann wird es für ihn natürlich schon ein harter Schlag sein. Und natürlich fragt man sich auch, wenn in Bayern alle wissen, dass er eigentlich sich zu höheren Berufen fühlt und dass er eigentlich lieber nach Berlin gegangen wäre, ob er dann 2028 glaubhaft nochmal antreten kann als Ministerpräsident. Andererseits, es ist lange hin bis zur nächsten Wahl und es gibt keine echte Konkurrenz momentan in der CSU für ihn. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Ministerpräsident versucht, Bundeskanzler zu werden. Das war in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik eigentlich fast immer so, dass Ministerpräsidenten versucht haben, Kanzlerkandidaten oder sogar Kanzler zu werden. Es ist also auch keine Schande, wenn das nicht wird.
Vielen Dank, Michael, für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Wir machen weiter mit dem Blick aus Deutschland auf die Welt. In Polen und Tschechien sorgen Unwetter weiter für massive Überschwemmungen. In Niederösterreich spitzt sich die Hochwasserlage zu. Dort starb ein Feuerwehrmann bei einem Pumpeinsatz. In Rumänien kamen durch Starkregen und schwere Überschwemmungen mindestens 5 Menschen ums Leben. Und auch in Ostsachsen müssen sich die Bewohner in den kommenden Tagen weiter auf steigende Pegelstände an den Flüssen einstellen. Und Deutschland weitet die bereits laufenden Grenzkontrollen heute auf alle Landgrenzen aus. Die Bundespolizei kann dann Reisende also auch bei der Einreise aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark kontrollieren. Bisher macht sie das nur an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Außerdem, viele Klinikärzte in Deutschland werden heute ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Marburger Bund hatte letzte Woche rund 60.000 Ärzte an kommunalen Krankenhäusern zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Nach 2 ergebnislosen Verhandlungsrunden soll damit der Druck auf die Arbeitgeberverbände erhöht werden. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, falls ihr Lust auf Schatzsuche im Wald haben solltet. Gold gibt es leider nicht zu finden, dafür aber jede Menge Spuren aus der Vergangenheit. Es gibt jetzt nämlich eine kostenlose Stadtwaldkarte des Kulturkreises Haunstetten, die ihr euch zum Beispiel bei der Bürger- und Touristinformation am Rathausplatz holen könnt. Darauf eingezeichnet sind 123 sogenannte Kulturspuren aus zwei Jahrtausenden, also zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grenzsteine, Wasserbauten, Vogelfangplätze, aber auch Reste von Militäranlagen und sogar eine Siedlung mit einer Fabrik. Falls ihr also auf Erkundungsjagd gehen wollt, wünsche ich euch viel Spaß, schnappt euch die Karte. Falls nicht, könnt ihr trotzdem stolz auf den Stadtwald sein. Denn er ist zum Deutschen Waldgebiet des Jahres 2024 gekürt worden. Also Applaus für unseren Stadtwald. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an Michael Stifter für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang. Und wenn ihr mögt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.